Da schreibt der Prophet: So schaue nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deine Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, die deinen Namen nie gekannt haben. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser siegend macht, dass der Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Und dass man von all das her nicht vernommen hat, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der sowohl tut denen, die auf ihn harren. Soweit dieser Text. Es ist ein Gebet, es ist ein Gespräch zwischen dem Propheten Jesaja als Vertreter des jüdischen Volkes und Gott. Die Zeit damals sah alles andere als besinnlich aus, als festlich, als schön. Das Volk Israel hatte alles, was ihm lieb und wert war, bei kriegerischen Auseinandersetzungen verloren. Das Königstum, das Land, aber vor allen Dingen den Tempel, die heilige Stätte. Nach dem Untergang des Reiches Israel um 722 durch die Assyrer war auch nun Juda zerrissen, das Volk größtenteils in der Gefangenschaft, besetzt von der babylonischen Macht. Der heilige Ort, an dem die Menschen Vergebung fanden durch die verschiedenen Opfer, er war nicht mehr zugänglich. Es war alles völlig anders. Ein Großteil, wie gesagt, der jüdischen Bevölkerung war weggeschleppt worden, vor allen Dingen die höheren Schichten, die Adligen, die Großgrundbesitzer, Fachkräfte, alles musste nach Babylon. Und nun stellen sich in all diesen Nöten die Menschen die Frage: Wo war Gott? Wo ist Gott? Alles schien hoffnungslos. Es war eine dunkle Zeit. Eine dunkle Zeit für die Menschen, die nun als das Volk Israel zerrissen waren, getrennt waren. Nichts war mehr so, wie es war. Alle Gottesverheißungen sowie die Gegenwart Gottes waren plötzlich in Frage gestellt. Und da mitten hinein in diese Situation spricht nun der Prophet Jesaja mit Gott, und es ist eigentlich ein wahrer Adventstext, wenn man ihn sich ein bisschen genauer anschaut. Es ist ein eigentlich wahrer Adventstext, weil es hier nämlich ums Warten geht. Davon hatten wir vorhin schon. Es geht ums Warten, weil es hier ums Hoffen geht, weil eben noch nicht alles perfekt und besinnlich ist. Ein Adventstext, der vom Warten spricht, der vom Hoffen spricht, aber der auch zeigt, es ist eben nicht alles perfekt, es ist nicht alles besinnlich. Warum hat nun Gott das alles zugelassen, diese ganze Not nicht abgewendet? Was ist mit seinen Verheißungen? Warum tut er nichts? Aber mein lieber Jesaja und du, mein Volk Israel, darf man so mit Gott reden? Darf man ihm solche Vorhaltungen machen? Solltet ihr nicht lieber Gott danken, loben und preisen und erkennen, dass er ja alles in der Hand hat? Dass er keine Fehler macht, dass er perfekt ist? Solltet ihr nicht einfach Ja sagen und euch in dieser Situation fügen? Es ist halt so, wie es ist. Und überhaupt, schaut euch doch einmal an, warum das alles geschehen ist. Sind es nicht eure eigenen Verschuldungen? Habt ihr euch nicht selber das alles zu verdanken? Gefangenschaft, Zerstörung, Not, Elend? Hat Gott euch nicht immer wieder durch die unterschiedlichsten Propheten gewarnt? Hat er nicht immer wieder ermahnt, zurückzukehren, Sünde zu bekennen? Ihr habt alles in den Wind geschlagen und habt euch gegen Gott gestellt. Und nun müsst ihr eben die Konsequenzen tragen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Bekanntes Wort. Und ich denke, wir können einiges aus diesem Text über Gebet und über Klage lernen. Und das Erste, mit was wir uns beschäftigen wollen, ist, wir dürfen klagen, denn wer klagt, hat noch nicht aufgegeben. Wer klagt, hat noch nicht aufgegeben. Wie gesagt, das jüdische Volk befand sich in einer schier hoffnungslosen Situation. Die Weltmacht Babylon war stärker, war mächtiger, war größer als dieses kleine Volk Juda. Aber das Gebet, der Schrei nach Gott bezeugt, dass Juda trotz all dieser Geschehnisse noch nicht aufgegeben hatte. Sie hatten die Hoffnung nicht verloren. Sie hatten ihren Glauben behalten. Und dieser Glaube wurde nun durch das Beten, durch das Schreien, durch das Klagen neu lebendig. Und ich stelle mir auch vor, dass da Menschen waren, die gehörten nicht zum Volk, die lebten halt dort. Oder in Babylon gab es Menschen, die nun ihren Spott abgaben. Die vielleicht sagten, ja, nun schaut euch doch mal euren Gott an. Guckt euch doch mal an, was soll denn eigentlich noch passieren, dass ihr endlich glaubt, dass es mit diesem Gott nichts auf sich hat. Alles nur dummes Geschwätz, dummer Glaube. Und ich denke, solche Aussagen hören wir heute auch vielleicht in etwas anderer Form. Da gibt es Menschen, auch Christen, die kommen in große Glaubensnot, wenn dieses und jenes auf sie hereinbricht. Wo war denn Gott, als meine Tochter plötzlich verunglückte? Wo war denn Gott, als ich meinen Arbeitsplatz verloren habe? Wieso muss es ausgerechnet alles mir passieren? Warum hat Gott in dieser und jene Situation nicht eingegriffen? Warum hat er das zugelassen? Er hätte mir doch manche Not ersparen können. Jesaja jedenfalls, er hält an Gott fest und er klagt ihn, was er auf der Seele hat. Der Herr soll doch nun endlich eingreifen, und wenn es nur um seine eigene Ehre geht. Und Jesaja betet, es ist doch dein Erbe, es ist doch dein heiliges Volk, es ist doch dein Tempel, es ist doch dein Name, der in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und da habe ich mich gefragt, können wir vielleicht auch so mutig klagend beten? So unser Herz vor Gott ausschütten, unser Leid bringen, unsere Schmerzen, unsere Probleme, mit lauter Stimme flehen, schreien, klagen? Fragen wir Gott, warum wir mit unserem Glauben nicht richtig weiterkommen? Warum ich jetzt in dieser Durststrecke stehe? Warum geht es irgendwo nicht weiter? Kein Ende ist in Sicht. Nichts geht irgendwie voran. Tu doch etwas. Ich gehöre doch zu dir. Ich bin doch dein geliebtes Kind. Und was sollen die Menschen um mich herum sagen, wenn du nichts unternimmst? Die stellen dich doch in Frage. Bezeuge doch deine Macht und deine Möglichkeiten. Ändere du mein Leben, ändere du meine Lebenssituation. Es hatte mal jemand gesagt, wer nicht mehr klagt, der hat schon aufgegeben. Er gibt sich mit seiner Situation zufrieden. Okay, so ist es halt. Und deshalb sollen und dürfen wir Gott in den Ohren liegen, dürfen auch klagen. Klagen heißt, dass ich trotz diesem und jenem immer noch Hoffnung habe, dass Gott aus allem etwas Gutes macht. Das ist ja dieses bekannte Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist eben nur eine Frage des Glaubens, des Fürwahrhaltens, auch wenn alles andere dagegen spricht. Auch der König Salomon bestätigt in Prediger 3, 4, dass neben dem Weinen und dem Lachen auch das Klagen seine Zeit hat. Es gehört mit hinein in unser Leben, mit hinein in unseren Alltag. Ich darf klagen. Ich darf mehr als so normal mit Gott reden und beten. Da darf es auch mit mir einmal durchgehen. Und damit der Punkt 2. Ja, wir dürfen klagen, denn Gott hält es aus. Gott hält es aus. Und noch einmal die Frage, darf ich so mit Gott reden? Ist es nicht von mir als sein Kind etwas unverschämt und dreist? Man kann ja vielleicht mal vorsichtig anfragen oder bitten, aber lieber Jesaja, bist du da nicht etwas zu weit gegangen? In Vers 15 schreibt er über Gott, deine Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Oder anders ausgedrückt, Herr, blick doch vom Himmel deiner heiligen Wohnung herab. Wo sind nun deine herrliche Eifer? Wo ist nun dein herrlicher Eifer? Wo ist deine Macht? Warum hältst du dein Mitgefühl uns gegenüber zurück? Deine Gnade, deine Barmherzigkeit, mit der du sonst immer für uns eingetreten bist. Jesaja spricht aus, was er denkt und fühlt, und er weiß, Gott ist voller Herzlichkeit, Gott ist voller Mitgefühl. Aber er kann davon im Augenblick überhaupt nichts spüren. Er merkt nichts. Er kann nichts spüren, er kann diesen Gott irgendwo gerade nicht erfahren. Und in Vers 17, da schiebt es gerade Gott in die Schuhe, dass er sagt, warum lässt du uns, Gott, abirren von deinen Wegen? Warum lässt du unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Gott, du bist doch eigentlich derjenige, welcher? Darf man so mit Gott reden? Nun, der Prophet sagt seinem Herrn ganz ehrlich, wie es ihm geht und wie er diesen Gott gerade empfindet, was ihn beschäftigt, was ihm Mühe macht und Kraft und Zeit raubt. Es ist ein ehrliches Reden, wobei Jesaja nichts beschönigt und sich nichts mehr wünscht, als dass dieser lebendige Gott doch endlich etwas tut. Bist du doch unser Vater. Abraham weiß von uns nichts, Israel kennt uns nicht. Du bist doch unser Vater, du bist doch unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Ja, Gott ist auch unser Vater, unser Erlöser, der uns nicht vor die Türe setzt, wenn wir Klartext mit ihm reden. Es ist ein Vater, dem wir wie ein Kind begegnen können. Und wer Kinder hat, weiß, Kinder können unglaublich ehrlich sein, unglaublich deutlich sein. Sie sagen, wenn es etwas nicht so ist, wie es ihnen gefällt. Sie sagen es, wenn ihnen etwas nicht passt. Und sie sagen, das will ich nicht und das will ich nicht. Aber sie sagen auch und drängen auch, wenn sie unbedingt dieses und jenes haben wollen. Kinder sind ehrlich und Kinder sind deutlich. Und ich denke, genauso darf ich zu Gott kommen und vor ihm ehrlich sagen, was Sache ist. Und dabei müssen meine Gebete auch nicht unbedingt so fromm sein, so besonders ausgeschliffen sein. Nein, ich darf zu Gott kommen und klagen, mit ganz normalen Worten, so wie es gerade ist. Ich darf Gott alles sagen und Gott hält es aus, denn er kennt uns und versteht uns. Und der dritte Punkt ist, wir dürfen klagen, weil wir bei Gott am richtigen Platz sind. Weil wir bei Gott am richtigen Platz sind. In Vers 15 finden wir Worte, die voller Sehnsucht nach Gottes Handeln sind. So schau nun vom Himmel herab, sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer? Wo ist deine Macht? Gott scheint unendlich fern zu sein, unendlich weit, während hier auf der Erde so viel Schlimmes passiert, es im Leben so viel Dunkles gibt. Gott, er sitzt irgendwo in seiner herrlichen himmlischen Wohnung und schaut auf das Leben und Treiben der Menschenkinder. Und der Jesaja, der ruft den Herrn sozusagen auf, schau doch vom Himmel, schau doch mal ab. Aber Gott soll nicht nur vom Himmel herab schauen, nein, in Vers 19 heißt es dann, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Gott, werde aktiv, handle, lass deine Liebe sichtbar werden. Der Prophet gibt nicht auf und er nimmt auch nicht die Sache in seine eigene Hand, weil er wohl denkt, Gott tut nichts. Nein, er bespricht trotz alledem die ganze Angelegenheit, die ihn belastet, mit Gott und hofft immer noch auf Gottes Eingreifen. Es muss doch nun endlich etwas geschehen. Und da sagt Gott, was er sich wünscht. Nämlich, dass die Feinde und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust. Diese Gedanken aus dem AT tun wir heute gerne ab als Rachegedanken. Wir wissen aber spätestens aus den Predigten von Jesus, dass wir ja eigentlich unsere Feinde lieben sollen. Und doch gibt es in uns immer wieder Rachegedanken. Menschen haben immer wieder Rachegedanken. Man ertappt sich, wie ich auf den anderen plötzlich irgendwie böse bin, dass ich ihm irgendetwas neide und ihn irgendwie etwas heimsuchen möchte. Da ist irgendeine Situation, da braucht uns nur einer dumm anmachen oder da nimmt der Arbeitskollege dem anderen den Arbeitsplatz weg, für den er sich auch beworben hat, weil der vielleicht die besseren Beziehungen hatte. Und schon beginnt es in diesem Mann anfangen zu brodeln. Eifersucht, Zorn, Wut. Wie zahle ich dem das heim? Oder da hat mein Nachbar schon wieder ein neues Auto. Oder er gönnt sich schon wieder einen Zweiturlaub. Es gibt so viele Geschehnisse, die Rachegedanken aufkommen lassen. Bei Jesaja erfahren wir das nicht. Er greift nicht zu materiellen Waffen, er kennt keine Rachegedanken, sondern er zeigt seinen Feinden die bessere und stärkere Waffe, nämlich das Gebet. Er sagt Gott, was er denkt und überlässt alle Rache, alles Gericht dem Herrn, der für ihn streiten wird. Und ich denke, wenn ich dem Vater alles sage, was ich manchen Menschen am liebsten in den Hals wünschen würde, dann sind diese negativen Gefühle und Pläne bei Gott am besten aufgehoben. Er wird sie entkräften, er wird sie verändern und alles zum Guten führen. Und wenn wir hier in dieses Gebet hineinschauen, erfahren wir, dass wir Gott ehrlich sagen können, was uns verletzt hat, was uns belastet. Advent kann also eine Zeit der Klage sein. Sie kann als Zeit der Klage genutzt werden. Es klingt sicherlich ungewohnt und wir haben es vielleicht auch noch nie so gehört oder uns damit auseinandergesetzt. Aber es gibt ein altbekanntes Kirchenlied. Das ist vorhin schon mal so am Anfang angeklungen in der Probe. O Heiland, reiß die Himmel auf. Dieses Lied wurde im 17. Jahrhundert von Friedrich Spee, einem Jesuitenpater, geschrieben, das sich genau auf diesen Text hier im Jesaja ausrichtet. Und zwar in einer Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Damals gab es ja unter anderem auch die grausamen Hexenverbrennungen. Und dieser Mann, dieser Friedrich Spee, der hatte eine sicherlich nicht einfache Aufgabe, denn er musste als Seelsorger die Frauen, die als Hexen verurteilt waren, auf die Vollstreckung des Todesurteils vorbereiten und sie dann in ihren letzten Lebensstunden begleiten. Er schrieb dieses Adventslied, in dem er seine Sehnsucht nach Gottes Handeln zum Ausdruck brachte. Und er orientierte sich an diesem Gebet hier in diesem Text. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie alle Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm tröstend sie im Jammertal. Ja, die Welt braucht Gott. Wir persönlich brauchen Gott. Damals bei Jesaja und bei dem jüdischen Volk brauchten die Menschen Gott. Friedrich Spee brauchte Gott mitten in den Wirren des Krieges. Wir brauchen Gott in einsamen Stunden, wenn wir Leid und Not erfahren, wenn wir krank, wenn wir hilflos sind, müde sind. Und wir dürfen zu Gott flehen aus ganzem Herzen, reiß den Himmel auf, lass es wieder hell werden, komm und sieh dir an, was los ist. Und dann kommt der vierte und letzte Punkt. Gott, er tut das Unerwartete. Jesaja bittet in seinem Gebet, dass Gott tun möge, was wir vielleicht nicht erwarten oder was wir nicht dran denken oder nicht zutrauen, dass man von all das her nicht vernommen hat. Gott soll etwas tun, von dem kein Ohr je gehört und kein Auge je gesehen hat. Und unser Gott tat es tatsächlich. Er hat den Himmel aufgerissen. Er hat nicht nur hinabgeschaut und alles zur Kenntnis genommen, hat sich das Dunkel nicht nur angesehen, nein, er ist in seinem Sohn Jesus Christus herabgekommen. Er hat aus dem Dunkel Licht gemacht, aus der Hoffnungslosigkeit Hoffnung geschenkt, aus dem Tod Leben gebracht. Ja, es ist als etwas Einzigartiges geschehen. Gott ist Mensch geworden. Mitten in dunkle Zeiten, mitten in Nöte, mitten hinein in Probleme kam Jesus als das Licht der Welt. Er kam nicht majestätisch, er kam nicht prunkvoll, sondern er kam als kleines Menschenwesen dort in der Krippe von Bethlehem zur Welt. Unscheinbar. Keine Zeitungen, kein Fernsehen, nichts hat davon berichtet. Ja, es ist tatsächlich so gekommen, dass Gott sich hat hören und sehen lassen. Am Ende des Wartens des Advents ist Gott Mensch geworden. Jesus von Nazareth ist der, der uns ganz menschlich die Hand reicht, der mit uns eine innige Beziehung haben will. Advent heißt, ist jemand gekommen mit einer barmherzigen Hand. Da ist jemand gekommen, der nimmt uns, so wie wir sind, streckt uns die Hand entgegen und lädt uns ein, bei ihm Zuflucht zu finden.